Moin Internet. Ihr hört Folge 192 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum heute Christina Kutscher. Hallo Christina.
Hallo.
So, zweimal in Folge. Nicht schlecht. Also ganz alte Hasen erinnern sich ja. Wir waren eine Zeit lang ja immer ein dynamisches Duo gewesen. Eine Zeit lang immer, klingt irgendwie komisch. Aber ja, wir waren auf jeden Fall lange Jahre eigentlich immer nur wir beide in diesem Cast. Seit kurzem ist Wiebke auch mal wieder dabei, aber heute lässt sie sich entschuldigen. Sie hat, glaube ich, eine Fortbildung, ein Seminar, ein Workshop, irgendwas in die Richtung. Und deswegen, Christina, sehr schön, dass du zweimal in Folge hier gastierst. Und trotzdem dieser kurzen Taktzahl, sag ich mal, weil vor zwei Wochen war ja auch schon, trotzdem zwei Spiele am Start sind. Und ja.
Naja, war ja vorher auch immer so. Also.
Ja. Ja, manchmal hatten wir schon nur so ein Spiel, so in Ausnahmefällen.
Ja, das stimmt. Ich war auch kurz davor, dass ich heute nur ein Spiel habe, weil ich war mir nicht sicher, was ich als zweites spielen sollte. Aber ich habe was gefunden. Aber das erste Spiel, das war tausendprozentig sicher, dass ich das hier vorstelle.
Und alle, die diesen Cast schon länger hören, können sich's vielleicht denken, aber es ist nicht Resident Evil, es ist nicht Final Fantasy, es ist nicht ein Dino Crisis Fan Remake, sondern es ist...
Oh, das wäre toll. Achso, ja, mein Einsatz. Es ist das neue Midnight Scenes. Das heißt Among Graves. So, Midnight Scenes, das ist eine Reihe und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, es ist das fünfte Spiel in dieser Reihe von White Blanket Games. Das sind zwei Menschen, Susanna und Octavi. Und Midnight Scenes ist so ein bisschen wie Geschichten aus der Gruft oder Twilight Zone, so in die Richtung geht es. Jedes Spiel startet damit, dass da so ein Auge ist, das dir eine kurze Einführung gibt. Und in diesem Fall erleben wir die Geschichte von Matty, der ist 37 Jahre alt und er versucht, sein Schicksal zu verhindern. So, und dann startet man. Und Matty lebt in Mantle Peak. Das ist eine Stadt, die sein Urgroßvater ja gegründet hat. Und er hat eine kleine Tochter, Emma, die ist 5 Monate alt. Und es geht in diesem Spiel um das Geheimnis seiner Vorfahren, die diesen Ort gegründet haben. Man schiebt dann so den Kinderwagen durch die Stadt. Das ist wieder dieser altbekannte Pixel Look, wo man einfach Dinge anklickt im Grunde. Und man schiebt da eben so durch die Stadt und kann dann diverse Sachen anklicken und Matty erzählt einem was darüber oder man redet halt mit den Leuten, die da sind. Und man stellt sehr schnell fest, er ist nicht allzu beliebt gerade. Man weiß aber noch nicht genau, wieso. Und dann lernt man ganz schnell, dass er ein Medium ist und er kann halt mit Geistern sprechen. Und seine Aufgabe in dieser Stadt ist es, als Medium Nachrichten hin und her zu senden. Er bekommt dann auf dem Weg eigentlich will er nur mit seiner Tochter so ein bisschen am See sitzen, sich die Schwäne angucken. Und dann ist da zum Beispiel so ein Junge, der irgendwie, weiß ich nicht, 10 ist oder so, 12. Und der sagt, hier, ich habe für die und die, ich glaube, seine Oma sagt er sogar, eine Nachricht, kannst du die überbringen? Und man fragt sich so, du bist ja mit dem Fahrrad unterwegs, wieso überbringst du ihr nicht selbst die Nachricht? Was machen wir da jetzt? Und dann stellt sich raus, dass man halt dann zum Friedhof geht und diese Nachrichten übermittelt. Und das geht aber auch in beide Richtungen. Also auch Antworten von den Geistern gibt man dann quasi zurück an die Leute. Mhm. Das macht man aber eigentlich nur sehr selten. Ich glaube, es gibt 2 Male, wo man das wirklich aktiv machen kann. Und es wäre richtig cool gewesen, wenn das so eine volle Mechanik gewesen wäre. Aber wer die Midnight Scenes Spiele kennt, weiß, da gibt's keine Mechaniken. So, es geht um die Geschichte, die man da erlebt. Und es ist so ein bisschen Pulp Fiction, also nicht der Film, sondern dieses Ja, so ein bisschen. Es ist nicht unbeliebt. So, eigentlich ist er sehr beliebt, so Pulp Fiction, aber so.
So Groschenromane quasi ein bisschen.
Ja, so, was, wo suggeriert wird, dass da nicht viel Arbeit drin steckt, aber tut es dann ja natürlich doch. Es ist so immer so ein bisschen in der Zeit zurück. So in die Richtung geht es. Und so diesen Vibe hat auch Midnight Scenes Among Graves. Es ist halt ein sehr kleiner Scope, der dafür aber ganz hervorragend funktioniert. Es ist, wie gesagt, wenig interaktiv und man klickt sich dann von Punkt zu Punkt oder halt so durch die Dialogoption. Aber das Besondere ist halt die Art und Weise, wie man das macht und wie diese Geschichten trotzdem gruselig sind. Es gibt so Pixel-Jumpscares. Die sind, finde ich, nicht leicht umzusetzen. Die können schnell billig wirken. Hier passen die aber immer gut zusammen, weil auch sehr sparsam damit umgegangen wird und es ist nicht so super gruselig, aber es ist so ein Effekt, den man aus dieser Ästhetik da rausholen kann. Den finde ich wenige andere Spiele so gut umsetzen können. Und dann haben die Midnight Scenes Spiele noch dieses gewisse Extra, so ein gewisses etwas, so ein Hauch von Übernatürlichem, der immer schon von Anfang an mitschwingt und die Geschichten sind, ich finde, immer übernatürlicher geworden, so im Laufe. Wobei Safe Place, das letzte, das war eigentlich wenig übernatürlich, aber so dieser Vibe hat trotzdem mitgeschwungen irgendwie. Aber eigentlich ist dieses Übernatürliche nur ein Vehikel, um über unterschiedliche Aspekte des Menschseins zu sprechen. Also für mich jedenfalls. Und hier ist das Verlust und Trauer, weil Matty seine Frau verloren hat und man erfährt dann erst am Ende, wie das passiert ist, wie lange es her ist, was seitdem so bei ihm passiert ist, wieso er damit nicht abschließen kann, wieso er Dinge nicht akzeptieren kann. Und wie in jeder Folge geht es auch darum, sich seinen Ängsten zu stellen, die halt jeweils immer unterschiedlich sind. Und das Spiel spielt auch auf Horrortropen an oder referenziert ganz offen so sehr bekannte Dinge. Also zum Beispiel gibt es eine Szene, wo Matty auf dem Weg vom Friedhof zu seinem Haus ist und dann sieht er da ein paar Krähen auf einem Grabstein, die klickt man an und auf einmal hat man ein Close-up von so zwei Krähen mit roten Augen und diese Psycho-Musik aus dieser Duschszene, so in die Richtung.
Die Krähen kennt man ja auch, ne? Also
Ja,
die kommen mir wieder vor
genau.
in den ganzen Midnight Scenes Spielen.
Ja, genau. Und also ist trotzdem so sehr Hitchcock-coded, dieser Moment. Und wenn man das erkennt, nimmt man diese Erkenntnis ja mit in den Rest des Spiels und denkt dann, also man erwartet dann was, was in so eine ähnliche Richtung geht. Und das funktioniert dann halt einfach als Gesamtkonzept sehr gut, wenn du auf Sachen anspielst und damit eine bestimmte Erwartungshaltung formst bei Spielerinnen und Spielern. Und dann musst du gar nicht so viel mehr machen, sondern die Effekte funktionieren von alleine irgendwann. Ich bin ja ein sehr großer Fan von Midnight Scenes, aber hier hatte ich ja dann doch so ein paar Kritikpunkte. Die Soundbits der Figuren, die sind dann doch sehr repetitiv. Ich meine auch aus den anderen Spielen recycelt, wogegen ja nichts spricht. Also es ist nicht vertont, aber immer wenn so ein Dialog kommt, macht der Charakter so ein Geräusch, das dazu passt, so ein Aufatmen oder so ein kurzes Lachen oder so ein Stöhnen oder sowas. Und da gibt es relativ wenige von und manchmal passen die nicht ganz genau zu der Situation, gerade zu dem, was gesagt wird. Und dadurch, dass sie sich wiederholen, wirkt es nicht ganz so natürlich und authentisch, finde ich. Und Matty ist aber auch eine Figur, ist mein nächster Kritikpunkt, mit der man sich nicht so leicht identifizieren kann. Sein Downfall, der dann passiert, also, naja, ihm geht es sowohl körperlich als auch seelisch immer schlechter im Verlauf des Spiels. Das passiert ein bisschen zu schnell. Und der Vorgänger Safe Place, der hatte ein viel besseres Pacing, finde ich. Was hier aber vielleicht auch daran liegen mag, dass man auch seine Verwandten spielt. Was für diese Geschichte Sinn ergibt, für das Pacing aber nicht ganz so gut ist. Ja. Trotzdem nettes Spiel. 100 Minuten habe ich gebraucht. Und am Ende, wenn die Credits laufen, gibt es auch einen Disclaimer, dass alles von Menschen gemacht ist und dann so ein No-Gen-AI-Zeichen. Und ich finde, das macht das Spiel nochmal schöner, weil für mich geht es bei diesen Spielen wirklich darum, sehr kurz eine kleine Geschichte zu erleben, in der es aber auch um mehr gehen kann.
Also was ich spannend fand bei Binder Scenes, weil du auch gerade gemeint hast, dass das Pacing bei dir irgendwie nicht so angekommen ist. Ich glaube, die erste Review, die ich aufgerufen habe, war so nach dem Motto, es ist jetzt besser, weil es filmischer ist, das Pacing. Und mehr Schnitte, mehr Wechsel, weniger langatmige Dialoge. Und das ist ja ganz interessant, wie einfach dann so, ja, weil du es natürlich, also aus deinen Ausführungen klingt es ja eher so, als wäre es bei dir eher andersrum, dass du dir eher mehr Entwicklung gewünscht hättest und hier ist dann eher so, ja, es ist für die Person besser, weil es eben mehr wie ein Film ist, als wie ein Spiel, so ungefähr.
Ja, sehe ich aber auch.
Hm. Also, dass es mehr wie ein Film ist oder dass es besser ist deswegen?
Dass es mehr wie ein Film wirkt und dass das für manche besser ist. Hm. Also, das ist ja gerade so das Ding. Es kommt darauf an, mit welcher Erwartungshaltung du an dieses Spiel gehst, was du generell von so einem Spiel oder einem Spiel willst.
Hm.
Und für mich ist das halt diese Geschichte, die einen Menschsein-Aspekt hervorhebt, den man dann irgendwie mitnehmen kann. Und für andere kann es halt mehr so was Filmisches sein, was man, ja, das mehr auf der Art und Weise, wie es transportiert wird, der Fokus liegt, statt darauf, was transportiert wird. Aber es ist ja beides total legit.
Ja. Ja, voll. Das stimmt. Ja, man findet, alle finden was in diesem Spiel vielleicht. Ich muss auch noch sagen, tatsächlich, ich finde es auch krass, wie die beiden mit jedem Spiel irgendwie visuell noch detaillierter werden. So, also wie die technische Seite auch noch so mit jedem Spiel weiter ausgereift wirkt, so irgendwie.
Also die haben ja eh schon.
Ja, ich finde jetzt das zum Beispiel, also jetzt vielleicht nicht mal mit Safe Space vergleicht, aber ich finde zum Beispiel mit From the Woods oder so, ich finde, das ist schon nochmal eine Stufe höher, finde ich persönlich.
Ja, stimmt. Oder sowas wie Goodbye Note, was ja sehr minimalistisch war. Ja.
Ja.
Ja, stimmt.
Deswegen, ja. Und das ohne generative KI.
Mhm.
Das sollte man besser nicht den großen Studio-Bossen erzählen, dass es auch geht, tatsächlich.
Ja.
Ja, wo auch garantiert keine generative KI zum Einsatz kam, weil ich glaube nicht, dass die sehr samey visuellen Ausgaben von GenAI darauf trainiert sind, Ende 80er, Anfang 90er Jahre Videospieloptik zu simulieren, ist Haunted Lands das erste Spiel, das ich mitgebracht habe. Und Haunted Lands ist ein Retro 2D Side-Scrolling Action-Plattformer, würde ich sagen. Um mal alle möglichen Buzzwords unterzubringen. Es erinnert mich sehr an die ganzen frühen Titel von Apogee Software, die dann später 3D Realms wurden. 3D Realms, wir an uns, haben zum Beispiel Duke Nukem gemacht. Und daraus ging dann später auch id Software mit Quake und so hervor. Castle Wolfenstein war eben auch von 3D Realms und vorher hießen die aber Apogee und haben mehr so Plattformer gemacht. Also sowas wie Commander Keen oder Blake Stone zum Beispiel. Also diese ganz typischen, ich laufe meinem Charakter durch die Gegend, muss Plattforming-Passagen absolvieren, Gegner um die Ecke bringen etc. Und auch visuell, also nicht nur vom Vibe, sondern auch visuell, also die Grafik ist halt
Abenteuer.
Also wer Ende der 80er, Anfang der 90er Videospiele gespielt hat, wird sich noch an die Abkürzung EGA erinnern, kurz für Enhanced Graphics Adapter. Enhanced sieht das heutzutage nicht mehr so wirklich aus, aber Damals war es natürlich enhanced, weil einfach mehr Farben dargestellt werden konnten. Und das ist eben halt, ja, ganz, ganz deutlich in diesem EGA-Look gehalten. Also noch vor VGA und noch vor Super Nintendo-Vibes, dann eher so Nintendo, also NES-Vibes vom Look her auch. Und wurde entwickelt von einem Solo-Dev namens Aleph Gore. Und es ist tatsächlich das erste große Spiel, das diese Person entwickelt hat. Vorher gab es von Haunted Lands so eine Fangame-Version. Fangame deswegen, weil bei H.I.O. zum Beispiel hat er eben, oder hat die Person geschrieben, dass da Assets verwendet wurden aus älteren Spielen einfach. So, deswegen halt Fangame. Für dieses Spiel, also für die Version jetzt, ist natürlich, eigene Assets wurden natürlich gebaut. Dafür, ja, die Geschichte ist vernachlässigbar. Man ist irgendwie Teil einer Gruppe von DämonenjägerInnen, die in die Haunted Lands ausziehen und in verschiedenen Biomen Monster und Bosse um die Ecke bringen müssen. So, am Anfang gibt es 3 Charaktere, aus denen man wählen kann. Später kommen noch 3 dazu. Und diese, also sind jeweils pro Klasse, sage ich mal, 2 Charaktere. Also am Anfang hat man einen Veteranen, der hat halt so eine Schrotflinte und kann halt als Sonderfähigkeit so Granaten verschießen. Muss halt immer seine Flinte nachladen. Das ist also sein Loop an Verben, sage ich mal. Also schießen, manuell nachladen, genau, springen und rollen, klar. Fast schon Soulstack also, man hat eine Rollmechanik. Ja. Der zweite Charakter ist ein Werwolf, der das Besondere an sich hat, dass er so eine Sprungattacke hat, wo er dann eben ja sehr vertikal agieren kann, sage ich mal. Und dann natürlich auch so ein Beast-Mode auslösen kann, wenn er genug Blut gesehen hat, sage ich mal. Also auch so klassisch, ne? Aber der hat halt natürlich dann nur Nahkampfangriffe plus diese Sprungattacke eben. Und dann gibt es noch eine Zauberin, die ihre Spezialfähigkeit ist, mehr oder weniger so ein Schutzschild zu erzeugen, der eben Treffer abhält. Und ihr normaler Zauberspruch kann aufgeladen werden. Also da kann dann bis zu 4 Stufen aufgeladen werden, die Projektile haben unterschiedliche Eigenschaften. Also manche sind irgendwie sehr langsam und dafür dann halt besonders stark. Manche sind super schnell, aber haben nicht so viel Schaden an, so. Und da kannst du dann eben selbst bestimmen, wie stark du deinen Blast aufladen möchtest, so ungefähr.
Mhm.
Also die spielen sich schon alle relativ anders. Man muss schon irgendwie eine andere Herangehensweise wählen, so. Wenn die Zauberin zum Beispiel so ein bisschen dauerfeuermäßig rumfliegen kann, aber halt nicht so viel aushält, ist der Veteran halt, muss da gucken, dass du immer nachlädst. Dafür hat er aber relativ viele Lebenspunkte, symbolisiert durch silberne Kreuze bei ihm, die man eben auch aufsammeln kann dann in den Levels. Genau, das ist, den Veteran habe ich auch am meisten gespielt, tatsächlich. Und dieser Retro-Look versteckt aber so ein bisschen auch so einen modernen Feel. Also es gibt schon so Quality-of-Life-Geschichten wie so Quick-Saves, kurz vor Bossen zum Beispiel, dass du nicht das Ganze selber nochmal neu starten musst. Es gibt so Checkpoints, die du erreichen kannst, die so meistens, ja, ich sag mal so, irgendwas zwischen 5 und 10 Minuten auseinanderliegen. Also du verlierst nicht zu viel Zeit. Wenn du das Spiel beendest, dann kannst du bei diesem Checkpoint wieder einsteigen, aber nicht bei den Quicksaves tatsächlich, was ich irgendwie interessant finde. Also du kannst dann nicht vor einem Bosskampf einsteigen, sondern halt zum Beispiel am letzten Checkpoint einfach. Und was hingegen wieder ziemlich retro ist, oder naja gut, in Zeiten von Dark Souls vielleicht nicht mehr so retro, aber ist die Schwierigkeit, weil dieses Spiel ist sackmäßig schwer wirklich. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich schwer. Ich habe 4 Stunden gespielt und habe einen Boss geschafft. Und das war nur so ein Zwischenboss, nicht mal der Hauptboss von diesem Areal. Also am Anfang ist man eben in so einer Villa und muss sich durch diese Villa eben durchkämpfen. So von der Kanalisation hoch in den Weinkeller bis unter das Dach so ungefähr. Und ich habe halt einen Boss besiegt. Der war ganz cool designed. Das war so ein großer, übergroßer Frankensteins-Monster-Charakter. Und auch so ein bisschen Gimmick-Boss-Kampf, aber man musste dann eben so Stromgeneratoren zerstören, um dann eben den Boss zu lähmen und dann halt erst Schaden machen zu können und so, ne? Also schon auch so ein bisschen Taktik mit dabei, nicht nur draufhauen. Und also stellenweise fand ich es halt echt schon frustrierend, so.
Mhm.
Wenn du halt wirklich an immer denselben 5 Minuten sozusagen scheiterst und dann merkst, okay, gleich kommt irgendwie so ein Zwischenboss und ich habe nur noch 2 Kreuze, eigentlich kann ich auch gleich mich in die Grube stürzen, so, und nochmal neu anfangen. So, und dann gucken, dass ich halt 4 Kreuze bewahre. Und man muss vor allem auch schon alle Verben, die man vom Spiel bekommt, auch nutzen. Also man kann nicht nur einfach sagen, okay, ich laufe und schieße nur, man muss auch wirklich springen, man muss rollen, man muss alles das irgendwie, muss die Spezialfähigkeiten nutzen, damit man wirklich auch gut durchkommt. Also das ist in der Hinsicht schon gut, dass das Spiel sagt, okay, also wenn du der super Skill, No-Hit, Any Percent Souls-like Spieler bist, dann vielleicht kriegst du es auch so hin, wenn du irgendwelche Challenge-Runs machen möchtest. Aber das Spiel verleitet dich schon eher dazu, dass du eben alles nutzt, was du hast in deinem Arsenal. Und das finde ich auch ganz gut, weil ich bin zum Beispiel so ein Typ bei, naja, so Action-Adventure, Third-Person-Action-Rollenspielen. Ich horte halt so Consumables, ne? Und denke mir so, irgendwann brauche ich sie noch. Irgendwann brauche ich diese 500 Lebenstränke unbedingt noch. Ich kann sie nicht verkaufen, ich brauche die. Und am Ende ist das Spiel dann doch nicht so ausgelegt, dass man sagt, okay, man braucht die wirklich. So. Aber hier ist es wirklich so, okay, das, was du hast, nutzt das bitte auch, weil sonst wird es unnötig schwer, sag ich mal. Und ja, wenn man so eine gewisse Frustrationstoleranz aufgebaut hat, zum Beispiel durch Souls-Likes spielen, dann könnte man in diesem Spiel, also klar, natürlich muss man auch irgendwie Plattformer mögen, weil wenn man nicht irgendwie durch die Gegend springt und auf springen möchte und auf Millimeter genau abgemessene Plattformen landen möchte, so, dann, ne, ist es nicht das Spiel für einen. Aber ich finde halt den Look cool, so. Es ist halt so ein bisschen auch wie, was wir ja getrennt voneinander vorgestellt haben, die Spiele von LCB Game Studio, also Grizzly Man, Mothman, 1966, ne, das haben ja auch diesen sehr farbpalettenreduzierten Look, sag ich mal. Und ich find's auch cool, dass sich so EntwicklerInnen jetzt vielleicht so ein bisschen eben an diesen Look ranwagen, nachdem wir die PSX-Ära hatten, die PS2-Ära und so.
Ja.
Dass jetzt Leute sagen, okay, wir gehen jetzt nochmal irgendwie Ende der 80er, wo es technisch bedingt gar nicht mal so geil aussah, aber halt sehr eigen war, visuell. So, finde ich cool. Und ja, dieser Mix auch mit diesem bisschen, mit diesen leichten Quality of Life-Geschichten, diesem sehr eigenen Look, wie ich finde, diesem ganzen Retro-Appeal. Das ist ein klares Jein, was die Empfehlung angeht, bei mir. Also ich glaube, ich werde es nicht weiterspielen. Ich bin ganz ehrlich. So. Mhm. Weil, ja, ich habe das Gefühl, ich könnte meine Zeit besser verbringen. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine Zielgruppe dafür. So. Es ja. gibt genügend Freakazoids da draußen, die dieses Spiel gut finden werden. Und deswegen wollte ich es auch vorgestellt haben, weil ich dachte nämlich zuerst, okay, bringe ich es überhaupt mit, weil ich nicht so überzeugt bin. Aber letzten Endes wollen wir ja auch nicht nur Sachen vorstellen, die wir 100% gut finden, sondern auch so ein bisschen eine Handreichung geben, wem das vielleicht gefallen könnte, wenn es uns nicht gefallen hat, so ungefähr.
Ja.
Wenn wir schon gespielt haben. Genau.
Also es wäre etwas, was ich nie im Leben gekauft oder installiert hätte.
Mhm.
Ich finde die Idee mega cool. Ich wäre gerne so ein Mensch, der solche Spiele spielen kann, bin ich aber nicht. Und damit bin ich auch irgendwie okay. Aber ja. Ich bin froh, dass es sowas trotzdem gibt, weil es sieht, weiß ich nicht, es sieht total spannend aus. Und ich gucke da gerne zu bei solchen Sachen. Auch so die älteren Mario-Spiele oder sowas. Mhm. Oder I Wanna Be the Guy, Mega Man, so in die Richtung geht das für mich gefühlt. Ich gucke mir das gerne an. Aber ich habe da leider nicht die Geduld für. Aber das hier sieht, also ich gucke gerade hier bei Steam, da spielt es jemand und ist da gerade irgendwie in so einer U-Bahn-Station. Es sieht mega gefüllt aus. Also das hat ja, hier gibt es so einen Shop und sowas und dann kannst du überall rein und rausgehen und du hast ja schon eine relativ große Welt, glaube ich, in der du da unterwegs sein kannst. Also es wirkt zumindest so.
Ja, voll.
Und das finde ich schon wieder cool.
Ja. Ja, genau. Du hast da quasi eine Basis, wo du immer startest und wo du dann eben auch in diesem Shop Sachen kaufen kannst und dann irgendwie deinen Charakter noch ein bisschen mit Sachen ausrüsten kannst, die dann dir vielleicht zum Beispiel ein Leben mehr geben, sowas in die Richtung. Aber da kannst du halt nur zurück, wenn du die Mission dann sozusagen abbrichst. Also wenn du, entweder du schließt sie ab natürlich mit dem letzten Bosskampf.
Mhm.
oder du brichst sie halt ab, ne? Und dann musst du halt immer von vorne starten und kannst halt, also du kannst natürlich, was geht, du kannst zum Startpunkt zurück, weil du halt auch so Shortcuts freischaltest, natürlich, ne? Und dann, wenn du zu deinem Auto zurückfindest, kannst du wieder zurück in deine Basis und kannst dann die Sachen, die du bis dahin eingesammelt hast, weil du findest zum Beispiel noch Sachen wie so Silber, wo dann eben so, womit du dir halt irgendwie Sachen kaufen kannst, das kannst du dann schon mitnehmen, klar. Aber du musst dann halt trotzdem wieder ganz von vorne rein in das Level.
Mhm.
Und ja.
Ja, fair. Genau.
Ist fair, ja. Vor allem mit den Shortcuts, so kann man sagen, okay, ich nehme jetzt meine 100 Silber und guck mal, ob ich vielleicht irgendwie im Shop noch was finde, was ja mir mein Leben erleichtert. Aber ja, ich werde es trotzdem weiterspielen. Also, let's be real. Für mich ist es abgeschlossen, das Kapitel. Das ist auch okay so.
Ja, das ist vollkommen okay.
Ja.
Ich finde es total lustig, weil sehr viel von dem, was du gesagt hast und wie du Haunted Lands beschrieben hast, passt auch auf mein nächstes Spiel.
Okay, ich bin gespannt.
Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Solcesto? Solcesto? Sol wie die Sonne und dann C-E-S-T-O. Man mag mich in unserem Discord korrigieren. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich glaube, ich habe das bei Instagram sogar gesehen oder bei Blue Sky. Irgendwo habe ich ein Video davon gesehen und ich dachte, das sieht ja mega aus. Es ist ein wilder Ritt bisher.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ich muss mal meine Notizen angucken, wie man das am besten beschreibt, weil es ist ein kleines bisschen komplex. Also, ich fange erstmal mit den Rahmendaten an. Es ist gerade noch im Early Access, seit etwa einem Jahr schon. Es wurde gerade von 12 auf 14 Euro. Der Preis wurde erhöht von 12 auf 14 Euro. Möglicherweise geht er nochmal hoch, wenn das Spiel dann am 10. April erscheint, also demnächst. Und es ist ein Roguelite. Man sucht sich am Anfang eine Figur aus. Am Anfang gibt es den Bauern und dann schaltet man relativ schnell den Ritter frei und betritt dann das Dungeon. Und diese Figuren haben unterschiedliche Fähigkeiten und Talente, was zwei unterschiedliche Mechaniken sind, unterschiedliche Start-Items, Gesundheit und Itemplätze. Und dann ist man, dann sieht man, was? Und zwar in der Mitte ein 4x4 Grid. Das ist das Dungeon. Da wählt man eine Reihe aus und landet dann auf einer dieser Kacheln, die man aber nicht bestimmen kann. Auf einer der vier Kacheln in dieser Reihe landet man, welche weiß man nicht. Und zu Beginn ist die Chance für jede Kachel 25%, weil es sind ja vier. Und diese Kacheln können Truhen sein, in denen Gold ist. Es können Erdbeeren sein, die heilen. Es können aber auch Monster sein, die dein Leben abziehen. Aber jede Kachel bringt auch Sonderpunkte, mit denen dann die Tür zur nächsten Ebene geöffnet wird. Und dann, man muss das gar nicht fertig machen, man muss gar nicht auf jeder Kachel gewesen sein. Und man kann auch einfach so nach unten gehen, solange man diese Sonderpunkte halt hat. Man kann auch Gold sammeln, entweder durch Schatztruhen eben oder manche Monster hinterlassen Gold. Und die, mit diesem Gold kann man dann am Eingang des Dungeons Sterne freischalten und nach ergibt sich dann so ein Sternenbild. Das sieht total schön aus. Aha. Und was man zum Beispiel freischalten kann, sind neue Charaktere, den Shop, neue Items, die es dann im Shop gibt, Talente der Figuren kann man freischalten oder muss man halt erst freischalten, die kann man sonst nicht erspielen, dass es einen Brunnen gibt, dass es eine Statue gibt, die zum Leben erwacht. Und so eine Statue kann zum Beispiel halt eine Ebene sein, also anstatt diesen 4x4 Kacheln kann man einen Shop finden, diesen Brunnen oder eben eine Statue. Und der kann man einen Zahn ziehen. Und ich habe jetzt gerade zwei Zähne immer zur Auswahl und man kann halt aber noch mehr freischalten mit diesen Sternbildern. Und ein so ein Zahn, der dann so richtig schön nach links in meinen in meine Übersicht geleitet, wo ganz viele andere Infos zu mir stehen, wo das Inventar ist. Kann zum Beispiel sein, größere Chance, die Truhe zu treffen, aber dafür minus 2 Leben. Und dadurch verändern sich dann die Wahrscheinlichkeiten, auf welche Kachel man trifft. Und wenn man so darüber hovert, sieht man, mit welcher Wahrscheinlichkeit man diese Kachel trifft. Man sieht, wie viel Leben man verliert oder ob man sterben würde, wenn man darauf trifft. Es gibt auch Bosse. Ich habe jetzt einen nur gesehen, der in bestimmte Kacheln beißt, der kommt dann so von der Seite und beißt dann da so rein. Und wenn du auf einer dieser Kacheln stehst, bist du automatisch tot, egal wie viel Leben du noch hast. Das heißt, du musst strategisch gucken, willst du so ein bisschen Glücksspiel machen und gucken, dass du zwar diese Reihe, die wo irgendwie 2 Kacheln gefährdet sind, dass du trotzdem diese Reihe anklickst und wenn du Pech hast, bist du tot, aber du könntest halt auch Glück haben und die 2 Kacheln treffen, die nicht gefährdet sind, oder will man lieber auf Nummer sicher gehen. Also es ist auch so ein bisschen Strategie mit dabei. Manche Gegner wechseln auch zwischen Angriff und Abwehr, also sie sind abwechselnd schwach oder gefährlich. Und dann kann man halt gucken, gehe ich jetzt erst in Reihe 1 und danach in Reihe 2, weil da sind dann alle Gegner ungefährlich für mich. Ne? Und dann überlegt man sich so ein bisschen, was man macht. Eine andere Sonderebene neben diesen Statuen ist ein Eimer, in den du all dein gesammeltes Gold packen kannst. Und dann ziehst du an so einem Ding und dann schwebt der Eimer nach oben und all dein gesammeltes Gold, was du da reingepackt hast, ist sicher. Und dann musst du überlegen, willst du da alles Gold reinpacken oder willst du ein bisschen was behalten für den nächsten Shop? Aber alles, was man nicht gesichert hat, geht halt verloren, sobald man stirbt. Genau, das ist so ein bisschen dieser Gameplay-Loop. Du guckst dir diese Kacheln an und dann gehst du immer tiefer, bis du stirbst und schaltest dann mit deinem Geld neue Sachen frei. Und ich finde, das ist ein gefährlicher Gameplay-Loop für mich. Der macht sehr viel Spaß. Aber ich sehe mich da schon viel zu viel Zeit reinstecken. Das Design ist peak. Gerade so dieses ganze User-Interface. Du hast halt links und rechts die Infos zu deinem Charakter. Wie viel mehr Wahrscheinlichkeit du auf Truhen oder Monster hast. Und deine 2 Werte. Du hast halt Angriff und Abwehr, die man eben auch erhöhen kann. Es gibt so einen Schmied. Und da legst du dann entweder bei Angriff oder bei Abwehr deine Hand rein. Und dann kommt so ein riesiger Stempel auf dich runter und dann haut der da so ein paar Mal drauf und dann hast du halt ja mehr Angriff oder Abwehr. Und dieses UI, das oder UX, nee, UX ist Experience, das Interface.
Ja.
Das transportiert diese Fantasy-Weirdness nochmal mit. Also das ist wirklich auch das Gegner- und Boss-Design, auch selbst die Figuren, das sieht alles so abgefuckt aus. Also,
ja, voll. Es ist wie so ein Fiebertraum irgendwie.
Ja, ich finde, es ist eine Mischung aus diesen Mittelalter-Bildern und Cuphead, finde ich.
Oh, ja. Ja, ist
also,
gut.
Also, man muss es einfach gesehen haben. Auch das Item, das sind halt wie so Roboterhände, die die Hand offen halten. Und da liegt dann was drin, wenn man da was hat auf diesem Itemplatz oder halt nicht. Und also auch die Musik und der Sound, das ist wirklich beides top. Es hat dieses Zelda-artige Klingeln, wenn man die Tür freischaltet zur nächsten Ebene, dieses und dadurch hast du nochmal so ein Gefühl von Errungenschaft. Und auch wenn das Geld so in den Eimer klimpert, also alles daran ist richtig gut. Und es sind 3 Devs. Also, die eine Person heißt Cario Spirale. Das ist die deutsche Aussprache. Keine Ahnung, wie es sonst heißt. Dann gibt es ein Giro Zucchini. Und ein Antoine Tambouille. Mein Französisch ist grottenschlecht, ne? Aber you get the gist. Das sind die 3, die dieses Spiel machen. Und es gibt bisher 3 Biome, soll dann zum Release 5 geben. Jetzt gerade gibt es 4 spielbare Charaktere, ja, ganz viele Items, um die 30 Szene, die du sammeln kannst, 7 magische Brunnen-Items, und es soll, oder nee, jetzt gerade schon gibt es 40 von diesen Permanent-Upgrades über diese Sterne. Ja, also wie auch immer es heißt.
Kesto, Cesto, ja.
Es ist einfach toll. Es macht mich richtig glücklich. Ich habe das auf dem Steam Deck gespielt. Und das Steam Deck hat ja so ein Touchpad-Ding. Mhm. Darüber habe ich das gespielt. Hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein Mobile-Game dadurch. Mhm. Ja, aber war gut.
Ich kann meine Augen nicht von diesen Screenshots, von diesen Videos abwenden. Das ist so absurd einfach. Oh. Also allein, dass du ja deinen Bild auch dadurch baust, dass du dir einfach Zähne einsetzt und so.
Ja.
Das ist irgendwie richtig absurd. Ich frage mich, ob die irgendwie von irgendeinem, weiß ich nicht, von irgendeinem bestimmten, wo wir ja gerade bei Cuphead waren, ob die auch irgendwie so beeinflusst sind von irgendeinem, weiß ich nicht, vielleicht typisch in dem Fall dann, ich nehme mal an, französischen möglicherweise, Stil, Serie, Comic, was auch immer. Also es sieht einfach richtig geil aus. So. Und ich finde es aber auch gut lesbar, so, ne? Weil,
ja.
Also das UI so. Man kann da eigentlich ziemlich schnell alles Wichtige erfassen. Das ist ja auch gerade mal wichtig, wenn du irgendwie so Spiele hast, die auf einer anderen Ebene irgendwie weird und abstrus und absurd wirken, dass du halt dann in der Hinsicht trotzdem im Vibe bleibst, sag ich mal, aber trotzdem halt, dass irgendwie alles so gut lesbar ist. Also das sieht extrem, extrem, extrem cool aus. Und
ich finde, es macht aber auch richtig, also es macht noch mehr Spaß, dadurch, dass es so cool aussieht. Und auch so einen Stern freizuschalten. Und dann zu sehen, wie da noch mehr Sterne von abgehen und sowas. Das ist richtig toll. Aber ich sehe gerade, Release-Datum in Steam ist 27. Mai, aber in einem Update über Steam Anfang März haben sie gesagt 10. April. Mhm. Also, was auch immer davon stimmt, ich glaube auf jeden Fall, dass die, ich meine, es hat ja auch bei mir funktioniert, die müssen eine sehr erfolgreiche Social-Media-Kampagne gefahren sein. Mhm. Jetzt verdeckt es das hier. Weil es sind, sie haben auch jetzt eine wichtige Info, über 2300 Rezensionen schon. Mhm. Für so ein Early Access-Spiel.
Ja.
Aber es ist.
Aber vielleicht ist einfach.
Zu Recht.
Ja, vielleicht ist einfach genau diese Mischung aus diesem ja sehr angesagten Roguelike. Mhm. Dungeon-Crawling-Ding, Proc-Gen und dann aber auch halt einfach dieser Look, weil also ich kenne jetzt irgendwie kein Spiel, das einen ähnlichen Look hat, ehrlich gesagt. So.
Nee, ich auch nicht.
Also es ist schon sehr, sehr unique irgendwie. So, und ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es zum Beispiel, weil du das Social Media meinst, dass es auch so die ganzen Screenshots und so und auch in Bewegung, dass es gut auf Social Media funktioniert einfach.
Das glaube ich auch, ja. Also ich habe, glaube ich, den Trailer gesehen, der halt so Animationen hat. Und das hat mich gehuckt. Und danach habe ich gesehen, es ist so ein Kachel-Ding.
Du bist quasi toll. Genau wie die Figur im Trailer, der auch schon ein paar Mal durchgelaufen ist hier. Hast es gesehen und bist dann einfach auf Highspeed hochbeschleunigt und bist in dieses Dungeon reingerannt, die Treppen runter. Genau, genau wie die Figur im Trailer quasi. Ja.
Du, ich bereue nichts. Ich bereue gar nichts.
Ja. Schon sehr cool und sehr eigen auf jeden Fall. Ja, mein zweites Spiel ist visuell zumindest ein bisschen, na, wie soll ich sagen, gängiger.
Gediegener,
gefälliger. Man findet sich, glaube ich, leichter zurecht, weil es einfach sehr klassisch handgezeichnetes Fantasy Comic, ja, nicht comicartig, aber so ein bisschen, also keine realistische Fantasy, sondern einfach so, wie halt gezeichnet, wie so ein Gemälde vielleicht. Und zwar ist dieses Spiel ein Spiel, wo ich ganz lange überlegt habe, ob ich es mitbringe. Esoteric App ist das Spiel. Und es ist eine Mischung aus Tabletop, Rollenspiel, Disco Elysium, Planescape Torment und ganz, ganz viel Terry Pratchett auch mit dabei. Und ist aber nicht nur eine Kopie von all diesen Sachen und irgendwie zusammengeschustert, sondern schon eine sehr eigene Welt mit eigenen Ideen auch. Es gibt natürlich ein paar so Parallelen, auf die ich gleich auch noch komme. Was ich interessant fand, hauptsächlich ein Dev war daran tätig, Christopher Bordegaard. 8 Jahre lang, heißt es in den Post-Credits, dass er in diesem Spiel gearbeitet hat. Und natürlich, wie immer, beim Spiel von diesem Ausmaß, war natürlich das nicht alleine so. Aber er ist halt die Person, die die Story sich ausgedacht hat und die Grundmechaniken. Natürlich gab es teilweise Leute, die noch Musik gemacht haben, die Animationen gemacht haben, etc., etc., das ist ganz klar. Aber so die Grundidee stammt von ihm und das ist schon eine ziemlich coole Idee, weil ich weiß nicht, ob du jemals Pen and Paper, Tabletop, Rollenspiele gespielt hast? So Dungeons & Dragons oder Schwarze Auge oder Shadowrun oder so?
Naja, ich habe eine sehr reduzierte Version davon mal gespielt für eine Stunde. Das System ist mir vertraut. So.
Ja. Also ich habe früher mehr schlecht als recht Shadowrun gespielt. Und in einem Tabletop-Rollenspiel oder Pen-and-Paper-Rollenspiel ist ja erstmal das Coole daran ist ja, dass alles möglich ist. So, ne? Dass ja viel davon abhängt, was dein Spielleiter, deine Spielleiterin eben naja, so drauf hat, sag ich mal. Ne? Ja. Also wie das Abenteuer geplant ist, wie gut die Person Geschichten erzählen kann und irgendwie flexibel auf Sachen reagieren kann. Und das ist so ein bisschen die Idee, die eben auch bei Esoteric App dahinter steckt. Ich meine, klar, natürlich ist in diesem Spiel nicht alles möglich. Du kannst nicht zu jedem Gegenstand hingehen und sagen, ich möchte jetzt damit, weiß ich nicht, das und das machen. Aber das Prinzip ist halt da. Und vor allem das Prinzip eben auch zu sagen, okay, im Spiel natürlich dann sehr selektiv, aber du kannst ja auch in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel sagen, okay, ich möchte jetzt ich habe es gesehen, okay, in diesem Raum, ich bin irgendwie im Thronsaal, da ist der König mit seinen 30 Wachen, ich ziehe jetzt mein Schwert und werf das Schwert auf den König. So. Und gucke, ob ich ihn irgendwie mit in den Kopf treffe und dann direkt erledige, so ungefähr. Und dann kann der Spieler sagen, ja, kannst du machen, kannst du versuchen, klar, theoretisch. Da musst du erstmal so ein paar Würfel würfeln, ob das irgendwie möglich ist. Und wenn du zum Beispiel dann einen Natural 20 triffst, also auf einen 20-seitigen Würfel eine 20 triffst, dann ist der König tot, weil du ein Schwert auf ihn geworfen hast, so ungefähr. Da muss der Spieler da quasi das Abenteuer dann darauf anpassen, so ungefähr. Und daraus entsteht immer so eine coole Dynamik, einfach so dieses Spontane, dieses irgendwie eine Geschichte selber mitschreiben. Und das ist eben auch so, und ich sag mal so, bei Esoteric App ist es oft halt so in den absurden Situationen, dass du halt die Möglichkeit bekommst, was zu machen, wo man normal so sagen würde, das würde man nicht machen, so in so einem normalen Spiel. So. Und genau, es fängt aber alles an mit so einer ganz klassischen Charaktererstellung. Also du kannst Punkte auf Attribute verteilen, Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution etc. Und diese Attribute, und da kommt so ein bisschen die Disco Elysium-Komponente, sind oder entsprechen Ideologien, politischen Ausrichtungen. So, und die sind natürlich alle relativ naheliegend, weil Geschicklichkeit viel damit zu tun hat, wie erfolgreich du zum Beispiel bist, wenn du jemanden beklauen möchtest. Sind das die Kapitalisten in diesem Spiel, in dieser Spielwelt, also die Free Striders, also die liberale Demokratie, ne? Also okay. mit dann Stärke ist der Faschismus, ne?
Ah ja, ja.
Weisheit ist dann die, weil Weisheit auch ganz viel mit so Empathie zu tun hat, ist dann eben die Arbeiterinnenklasse. Im Spiel eben die Asgalisten, benannt nach einem zwergischen, aufständischen Halbgott, der mehr oder weniger das halt diese, das so mitbegründet hat, diese sozialistische Idee. Und genau. Und die sind dann eben auch immer als Stimmen in deinem Kopf, die sich halt miteinander unterhalten und mit dir. Und das ist halt genauso wie bei Disco Elysium halt auch so, ne? Wo dann ja auch die verschiedenen Ideologien irgendwie in deinem Kopf so clashen oder übereinstimmen oder was auch immer. Und du kannst auch immer noch so ein bisschen auswählen, was dein Hintergrund ist, dein persönlicher. Da kriegst du dann Plus oder Minus auf bestimmte Attribute. So, ne? Also auch ganz klassisch. Und allein die Beschreibung ist teilweise echt schon von den Attributen ist teilweise echt so, ja, so geil dumm irgendwie. Also zum Beispiel bei Konstitution kannst du noch klicken, was für eine Rolle Konstitution spielt für deinen Cleric, weil du spielst einen Cleric, ne? Also einen, naja, Heilkrieger vielleicht so. Also schon irgendwie so ein Tank, ne, der viel aushält, aber der halt weniger austeilt, sondern mehr als Sachen andere heilt. So,
so ein Kriegspriester.
Kriegspriester, genau, so in die Richtung. Und das steht dann zum Beispiel, High Constitution Cleric means keeps forgetting there's an election, keeps his neuroticism in check, focuses on good things in life. Und ein Low Constitution Cleric ist dann zum Beispiel sowas wie will die, panics over everything, has no control of his bodily functions. So, und das ist halt so, das ist halt sehr, sehr witzig umschrieben schon so. Und genau, und dann, wenn du deinen Charakter erstellt hast, fängt das Spiel an und du bist in so einem Void, weil eigentlich bist du nämlich gerade tot. So. Und dann musst du erstmal deinen Namen angeben, also das ist immer festgelegt, du heißt Ragen, ist dein Name. Mhm. Dann deine Klasse, also du bist zwar ein Cleric, auch während des ganzen Spiels, aber du kannst dann immer so sagen, ja, ich fühle mich wie ein Barbar oder ich fühle mich wie ein Druide oder ich fühle mich wie ein Rogue, so, ne? Mhm. Ein Schurke. Und dann eben noch deine politische Ausrichtung kannst du auswählen, wo du am Anfang irgendwie starten möchtest, kannst aber alles immer noch beeinflussen durch die Dialoge im Spiel. Und dann wirst du eben wiederbelebt. Und zwar in der Welt Yor, auf Ascani. Ascani ist sowas wie, also es gibt so 8 Bänder, heißt das im Spiel, die eben von der Küste von so einem unendlichen Meer bis zum Inneren des Landesreich, wo dann irgendwie so ganz nicht bewohnbare Wüste mehr oder weniger ist. Also es ist mehr oder weniger so ein großer Halbkreis in 8 Bänder unterteilt. Ascani ist eben eins davon. In der Metropole Norvik, das ist so eine der Metropolen, wo dann eben, oder in den wenigen Metropolen, wo also das ist sozusagen die Hauptstadt der Menschheit, sage ich mal. Es gibt natürlich noch andere Rassen auf dieser Welt, also es gibt Goblins, es gibt Trolle, Zwerge, Elfen und so, aber Norvik ist eben so ein bisschen so, ne? Die Menschenhauptstadt, sage ich mal. Und dann in Norvik gibt es noch so einen Bezirk namens Tolstad, das ist so eine Inselfestung, und in diesem Bezirk Tolstad findet das ganze Spiel statt. Auf der Oberfläche und im Untergrund auch, weil unter Tolstad so ganz viele Dungeons und Labyrinthe und sowas sind. Und man wacht auf in einem Leichenschauhaus und denkt erstmal so, okay, krass, eigentlich soll ich erst tot sein, was ist passiert? So, natürlich hat man Amnesie, passenderweise, weil die Ingame-Erklärung halt so ist, ja, dieser Zauberspruch, der benötigt wird, wenn man wieder auferweckt wird, der löscht halt so ein bisschen Erinnerungen aus auch. Und man wacht auf und man sieht erstmal so einen Schrein, dann Berge von Äpfeln, mhm, einfach Berge von Äpfeln, die da so rumliegen, und ein Zombie, der diese Äpfel irgendwie durchwühlt. So, also ist schon mal so ein sehr bizarrer Anfang irgendwie. Und man bekommt halt relativ schnell seine Aufgabe, also daran erinnert man sich noch, und zwar erstmal, wer hat mich überhaupt umgebracht so? Warum bin ich tot gewesen? So, dann ist in dieser Stadt ein Teeladen explodiert, und weil du als Cleric, du bist auch Mitglied der sogenannten Urthgard, und Urth ist eben so der Gründer von Norwig, das ist so ein legendärer Halbgott/Gott, und Urthgard ist so ein bisschen, ja, so die Miliz, sag ich mal, also the Law in Norwig. Und du bist halt Mitglied der Urthgard, und du wurdest halt dann beauftragt zu untersuchen, warum dieser Teeladen explodiert ist. Und da gibt's auch so direkt Reibung, weil du sollst dann eben, du wurdest beauftragt von dem sogenannten Coin Lord, das ist eben dein direkter Vorgesetzter, einer von den Patriarchen dieser Stadt. Und du sollst mal zusammenarbeiten mit der Herrscherin der eines Goblin-Stammes, der in dieser Stadt wohnt. Und das ist auch schon direkt so Reibung, weil natürlich haben die beiden Parteien unterschiedliche Interessen und wollen am liebsten, dass die jeweils andere Partei im Dunkeln gelassen wird, was wirklich passiert ist, so ungefähr. Also bist du direkt in so einen Konflikt, kommst du irgendwie mit rein. Und noch wichtiger aber, 5 Tage ab Start des Spiels. Also es gibt so einen Tag-Nacht-Zyklus, die Zeit vergeht, wenn du Konversationen führst und so, also du bist schon so ein bisschen on the clock. 5 Tage nach Start des Spiels findet die erste Wahl überhaupt statt in Norwegen. Vorher gab es quasi keine Demokratie. Genau. Und du musst dann natürlich herausfinden, was möchte ich eigentlich wählen? So. Weil du hast deine Voting Card und das ist auch eine deiner Quests, immer rauszufinden, okay, was bin ich für ein Typ? Was möchte ich wählen? Mhm. Und auch so ein Running Joke einfach, dass du wirklich jeden Charakter, den du triffst, mit dem du sprechen kannst, fragen kannst, was wählst du eigentlich? So. Und auch so völlig random einfach, irgendwelche Leute so, und was wählst du so? Also schon so ein großes Ding, diese Wahl. Und generell ist eben auch so Politik, was sich auch schon andeutet an den Ideologien, /Attributen und so. Ja, sehr andeutet. Zentral einfach für dieses Spiel. So, ne? Also es geht sehr viel um so politische Willens- und Meinungsbildung. Es geht sehr viel um die Unterschiede der Ideologien untereinander, aber auch die möglichen, naja, so Kompromissmöglichkeiten oder Zusammenarbeitsmöglichkeiten, wo es vielleicht Deckungsgleichheit gibt, wo dann irgendwie sich aber Sachen irgendwie ausschließen. Also wird sehr viel im Spiel verhandelt. Es gibt extrem viel Lore. Also in den Dialogen kannst du halt manchmal so orangene Begriffe anklicken, dass halt so Proper Nouns sind. Wie zum Beispiel eben, weiß nicht, Askani als Beispiel oder Norwig oder Urth oder so. Und dann kannst du in so einem Tagebuch eben nachgucken, was es eben bedeutet. Und da kann man wirklich sehr viel Zeit drin verbringen, das zu lesen. Und
ist es wenigstens gut geschrieben?
Es ist sehr gut geschrieben, finde ich. Ja, es ist wirklich sehr, sehr gut geschrieben. Es ist sehr, immer mal wieder kommt halt auch so eine ganz, eine Humorebene rein, weil das Spiel auch schon so, also es ist witzig, aber es ist nicht so übertrieben trottelig. Weißt du, was ich meine? Also es ist schon, es ist ein witziges Spiel, aber es macht schon auch noch viel, es ist schon tiefer als einfach nur so, wir sind in so einer witzigen Fantasy-Welt.
Ja, es gibt sich dem nicht so komplett hin, dann
genau.
Vielleicht. Also es ist nicht so
genau
das Einzige, was es sein will.
Ja. Und ich finde, das ist so ein bisschen, die Trailer vermitteln das so ein bisschen falsch, finde ich, weil da schon viel so Wert auf den Humor gelegt wird, glaube ich. Also ich glaube, der erste Animationstrailer ist ja wie irgendwie der Cleric auf so einem Windmühlenrad ist und sein Begleiter irgendwie sagt so, hä, was machst du da? So, warum bist du auf diesem Windmühlenrad so ungefähr?
Ich habe das nur so im Vorbeiziehen gesehen, ohne den Text zu lesen, aber ich fand das schon sehr lustig, muss ich sagen.
Ja. Also, oder keine Ahnung, direkt nach dem Aufwachen, kurz bevor man eben aufsteht und wieder aus dem Dialog raus ist, weil es eben auch so über Discolysium ist, du hast auf der rechten Seite deine Dialogspalte und da klickst du halt irgendwie Multiple-Choice-mäßig Sachen halt durch, je nachdem, wie du halt dich verhalten möchtest. Und so, wenn du aufgestanden, kurz vorm Aufstehen, ist dann auch so, okay, du hast auf einmal ein krasses Verlangen. You must consume an apple now. So, und dann stehst du halt auf und dann ist klar, okay, du musst jetzt einen Apfel essen, ne? Es ist dann deine erste Quest. So. Und gut, natürlich ist überall Äpfel rumliegen. Ist natürlich ein guter Zufall, so, in dieser Leichenhalle. Und genau, da wirst du auch so ein bisschen rangeführt dann an die Mechanik halt. Also du hast wie bei einem Rollenspiel schon ein Inventar auch, das du irgendwie nutzen kannst. Du hast irgendwie Ausrüstungsslots für so Trinkets, also Accessoires, dann für einen Helm, den du austauschen kannst, für eine Waffe, die du aber nicht einsetzen kannst im Kampf, sondern eben nur so, das ist nur so, ja, Attributbonus oder Malus, je nachdem.
So.
Und du kannst eben auch ein Zauberbuch ausrüsten, aber auch hier wieder so diese kleine, feine Humorebene. Es muss kein Zauberbuch sein, sondern du kannst zum Beispiel da auch irgendwie so ein Propagandablatt ausrüsten oder ein Modemagazin oder so. Also alles, was irgendwie so Lesestoff ist halt, ne?
Ja.
So. Und ja, also es ist schwer, über dieses Spiel oder über diese ganzen Sachen zu sprechen, ohne wirklich zu spoilern, ne? Weil also es ist halt viel von dem Humor und von dem, wofür das Spiel irgendwie steht, muss man, glaube ich, irgendwie selber erleben. Aber vielleicht noch so ein paar grundsätzliche Sachen. Also wie bei Disco Elysium auch, in den Dialogen gibt es halt irgendwie auch so Skill-Checks, die du absolvieren musst. Auch da ist es nicht immer zwingend schlecht, wenn du da scheiterst, sondern es ist halt einfach auch so ein Aspekt, den man da ja, schon, es gibt sogar einen Tooltip, der sagt nach dem Motto, wenn du scheiterst, ist nicht schlimm. Es gibt noch mehrere Wege, irgendwie ein Problem zu lösen. Und wenn du irgendwie eine Quest nicht erfüllst, glaube ich, insgesamt so, boah, lass es vielleicht so 15 oder 20 Quests sein, die du erfüllen kannst oder erledigen kannst, kannst du immer noch mal spielen, das Spiel. Also, ne? Also du musst ja nicht irgendwie in einem Run alles machen, so ungefähr. Genau, schlechte Entscheidungen gehören eben dazu. Dann gibt es auch immer so Encounters, also so Kämpfe, wo du am Anfang eben Initiative auswürfelst, wie beim Tabletop-Rollenspiel halt auch. Und dann irgendwie auch nur textbasiert eben entscheiden kannst, was du machen möchtest. Keine Ahnung, möchtest du dem Gegner gegen ein Schienbein treten? Möchtest du irgendwie ausweichen? Möchtest du versuchen, mit ihm zu reden, so ungefähr, und ihn irgendwie runter zu talken? So, das geht auch. Es ist aber auch viel mehr, wie ich finde, was auch von diesem Hintergrund des Rollenspiels eben Sinn ergibt, ist es mehr so auf Builds ausgelegt. Also, dass du wirklich halt so, also klar, natürlich, je weiter du im Spiel bist, desto eher kommst du mit einem Charakter voran, der so ein Jack of all Trades ist, der irgendwie alles so ein bisschen kann. Aber es gibt schon auch Sinn, sich so ein bisschen zu spezialisieren am Anfang, damit man irgendwie halt immer so eine Möglichkeit hat, irgendwie so eine Sache zu lösen. Und genau, du kannst halt diese Welt Tolstadt halt frei erkunden. Wie gesagt, die Aktionen kosten alle Zeit, wenn du irgendwie mit Leuten redest oder Sachen interagierst. Unterschiedliche Charaktere haben unterschiedlichen Rhythmus für Tag, Nacht. So, also manche sind halt am Tag dann irgendwie da und in der Nacht sind die eben in der Kneipe oder so. Und genau, auch wichtig, auch wieder rollenspielmäßig, du kannst eine kleine Party selber zusammenstellen. Das heißt zusammenstellen. Es gibt zwei Charaktere, die sich dir anschließen können, die dann eben auch dir genau, die auch so bestimmte Perks bieten in verschiedenen Situationen, dass du dann irgendwie einen Bonus bekommst auf irgendwelche Würfe. Das ist zum einen Snell. Snell ist so ein Goblin, der eben im Dienst von dieser Goblin-Clan-Vorsitzenden steht, der ein sehr guter Gegenpart zu dem Cleric ist. Gerade wenn man den Cleric so ein bisschen ironisch, witzig spielt, der ist halt sehr trocken und sehr ja, so ein bisschen wie Kim eben aus Disco Elysium auch der Sidekick von Harry, ja, quasi, der auch so ein bisschen immer die Stimme der Vernunft ist. So. Mhm. Und ist aber auch sehr gut geschrieben. Ist ein sehr, ja, ist halt auch so zum Beispiel, die Goblins, die es jetzt noch gibt, existieren nur, weil jemand, also ein Goblin damals in der vergangenen Zeit, sich auf einen Handel eingelassen hat mit Urth eben damals. Weil sonst hätte Urth quasi die gesamten Goblins vernichtet. So. Und es wurde auch eben ein Großteil der Goblin-Bevölkerung eben umgebracht von Urth. So. Und jetzt ist er halt irgendwie in dieser Stadt der Menschen und muss irgendwie zusammenarbeiten mit einem Menschen und muss irgendwie diese Reibung navigieren, dass einfach dieser Gnade dieses Gottes ausgeliefert war, der aber mehr oder weniger 90% seines Volkes ausgelöscht hat, einfach so. Also das nagt sehr an dem Charakter auf jeden Fall, das merkt man. Und später kann man dann noch Etir dazu holen. Etir ist so eine Engelsfigur, genau, die so eine starke Kämpferin ist und aber auch so ein bisschen ihren Purpose irgendwie sucht in dieser Welt. So, die ist halt offiziell so Bodyguard von diesem Coinlord. Aber eigentlich ist das nicht so ihre wahre Bestimmung. So, die sucht ihre Bestimmung, die sucht halt irgendwie, weil also alles, was sie kannte aus ihrem früheren Leben, die irgendwie schon mehrere Jahrhunderte alt ist, so. Und man selbst ist 27 übrigens, so, also sehr jung noch. Und sucht halt einfach so die Bestimmung in dieser Welt. Und man kann ja natürlich dabei helfen. So natürlich auch eine Quest ist, irgendwie so ein bisschen zu ihr durchzudringen und halt, ihr irgendwie auch so ein bisschen so ein Purpose oder sie irgendwie in die Richtung zu steuern, dass sie wieder ihren eigenen Purpose findet, so ungefähr. Und es ist einfach so eine sehr, also deswegen auch Terry Pratchett, weil klar, Fantasy mit Humor, aber eben auch, weil immer viel Parallelen zur echten Welt gezogen werden.
Mhm.
Also das sind auch Themen wie Imperialismus, Kolonisierung, irgendwie autokratische Herrschaften, dann irgendwie Revolutionen von unten, Koexistenz verschiedener Ideologien, verschiedener Völker, sag ich mal, Menschengruppen oder Wesen auf dieser Welt. Und was halt wirklich so ein Grundthema ist, auch so ein bisschen, was ich aber auch später erst rausstelle, dass es viel darum geht, einfach um die Entscheidung, nimmt man eine Chance wahr oder nimmt man sie nicht wahr? So, weil das natürlich auch so ein bisschen grundlegend bei diesem ganzen Tabletop-Ding ist, nur du hast immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wie erfolgreich du sein kannst in irgendwas so. Und das zieht dich wie ein roter Faden durch dieses Spiel, dass du einfach hast, okay, alles, was du machst, all deine Entscheidungen, ist immer ein Gamble, was auch im Leben so machst. Und so immer die Frage ist so ein bisschen, reicht es dir, wenn es irgendwie die Chance bei 51% liegt, statt bei 50%, weißt du?
Ja.
Also einfach so dieses Abwägen und wie man einfach damit umgeht, dass manche Dinge, manche Entscheidungen, die man treffen muss, eben kein klares Ergebnis haben und einfach nicht weiß, was dabei rauskommt. Oder bei diesem Gamble eben, sich diesem Gamble stellen möchte, sag ich mal. Und und am Ende, und trotzdem hast du aber auch so, also es ist wirklich deep, das Spiel, finde ich. Hat wirklich sehr viel zu erzählen, sehr viel zu sagen. Ich muss am Ende auch wirklich, war sehr ergriffen, musste auch ein bisschen heulen tatsächlich am Ende, weil es nochmal richtig emotional geworden ist am Schluss, so am letzten Tag sozusagen. Fand ich richtig gut. Aber du hast auch halt viel so absurde Sachen drin, die es so ein bisschen einfach ausbalancieren. Zum Beispiel, du kannst halt irgendwie versuchen, ein Date mit einer Sphinx dir anzulachen. Du musst würfeln, ob du es schaffst, eine Leiter hochzuklettern oder ob du dann irgendwie vergisst, den Fuß richtig zu setzen, einfach dann runterzufallen. So musst du auswürfeln. Du musst auswürfeln, ob du erfolgreich die Äpfel essen kannst, die da rumstehen, oder ob du dann irgendwie den Magen dir verdirbst. Du musst würfeln, ob du das Gefühl hast, in so einem Wandgemälde ist irgendwie eine Stimme drin, irgendein Geist oder sowas. Du musst quasi würfeln, ob du das erkennst oder ob du dann irgendwie eher dabei rauskommst nach dem Motto, okay, ich werde langsam ein bisschen crazy. So, natürlich steckt in dieser Wand kein Geist, so ungefähr. Und ich finde, das Spiel hat echt eine richtig gute Balance eben zwischen, also es ist eine richtig, richtig, richtig gute Welt, die wirklich sehr, sehr plastisch dargestellt wird. Obwohl es halt auch viel einfach nur in diesen Journaleinträgen eben ist. Also alles außerhalb von Tolstoy eben, kennst du ja quasi nicht. Und aber trotzdem auch so eine Leichtigkeit da drin steckt so. Und ich hoffe einfach sehr, dass das nächste Spiel nicht 8 Jahre dauern wird, bis es rauskommt in diesem Universum, weil es wird schon angedeutet, dass die Kampagne weitergeht. Also das ist ja quasi auch so ein bisschen Ingame. Der Erzähler ist eben so ein bisschen der DM, ne, der Spielleiter.
Ist es noch nicht fertig oder was? Hä?
Doch, das Spiel ist fertig. Aber das Ende ist so ein bisschen offen, weil, also ich glaube, es ist kein großer Spoiler zu sagen, das endet halt am Tag der Wahl.
Mhm.
So. Und was danach passiert, da kann ja viel passieren. Je nachdem, was du halt vorher so gemacht hast, ne? Ob du irgendwie gesagt hast, okay, ich helfe irgendwie den Askalisten und verteile irgendwie deren Flugblätter. Oder ob ich gesagt habe, nee, ich möchte hier lieber dem Händlerkollektiv helfen und dann kommen irgendwie die Freestrider und übernehmen die Stadt so ungefähr und setzen irgendwie da den Kapitalismus ein. So, Also da gibt es schon Potenzial, wie man es weiterführen könnte. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es nicht 8 Jahre dauert, bis es einen zweiten Teil gibt. Und also wer sich das noch nicht hätte denken können, schon wieder ein GOTY-Kandidat.
Mhm.
Und genau. Und ihr habt wahrscheinlich auch gehört, so viel zu erzählen, dass mir einfach die Stimme teilweise weggebrochen ist. Ja.
Du brauchst auch was zu trinken.
Ja, offensichtlich.
Wieder schlecht oder einen Apfel oder so. Also, das ist was ich auf jeden Fall auch spielen will. Das sagt mir einfach mehr zu als Disco Elysium. Damit bin ich nicht warm geworden bisher. Mhm. Hab's, glaube ich, auch einfach abgehakt so. Das ist schon so ein bisschen Soulsborne-coded mit den Helmen, habe ich gesehen.
Mhm.
Auch ein Pluspunkt in meinen Augen. Und auch so diese Charaktere, die man da so sieht, die sehen alle auch so ein bisschen, die haben auch so was Seltsames irgendwie mit dabei. Und das funktioniert schon ganz gut, finde ich. Aber wieso hast du mit dir gehadert, ob du das vorstellen willst?
Naja, weil es schon, also ich meine, gut, es ist eigentlich kein riesiges Argument, aber es ist ja schon sehr, also verhältnismäßig erfolgreich, sag ich mal so, ne?
Ich verstehe.
Also es ist kein Indie-Geheimtipp. Wir sind nicht die Ersten, nicht die Letzten, die wir sprechen werden wahrscheinlich. So.
Ja.
Aber dann war es mir doch am Ende, ja, das ist wichtig genug, das klingt irgendwie komisch, aber hat dann halt schon so viel mit mir persönlich gemacht, dass ich dachte, ich möchte es trotzdem vorstellen.
Ja, da ist ja aber auch die Frage, wieso hören Leute diesen Podcast für Indie-Geheimtipps, von denen wir reichlich hatten, so über die Jahre, finde ich.
Das stimmt.
Und ich finde, oder für mich persönlich ist es einfach so, um auch nochmal was über ein Spiel zu sagen. Ich finde unsere Takes sehr gut einfach. Und ich finde so ganz viele der Spiele, die wir vorstellen, und da ist Esoteric App keine Ausnahme, die haben irgendwie was Seltsames an sich. Und irgendwie ist es ja schön, wenn die dann auch kommerziell erfolgreich sein können, weil vielleicht gibt es dann mehr davon. Aber heute, finde ich, war so ein sehr Lost Levels coded Spiele Tag.
Ja, auf jeden
Fall.
Mit
den 4 Spielen, die wir jetzt vorgestellt haben.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, und weil wir jetzt schon wieder über 1 Stunde sind, viel gequatscht haben und wir keine Lecker Levels haben,
ja,
können wir euch mit dieser Erkenntnis entlassen und natürlich hoffen, dass ihr genau das auch mitnehmt. Sowohl die kleineren Geheimtipps als auch die
größeren
Indie-Hits, größeren Geheimtipps, genau, potenziellen Hits. Genau, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört und gesehen habt, dann teilt diesen Podcast natürlich gerne mit allen Leuten, die es interessieren könnte, und lasst uns auch bei Apple Podcasts gerne Sterne und Bewertungen da. Das ist so eine der wichtigsten Möglichkeiten, um Sichtbarkeit zu schaffen für Podcasts. Das heißt, wenn ihr noch nicht getan habt, wenn die Zeit habt, wenn ihr Apple Podcasts nutzt, sehr gerne nehmen wir eure Bewertung entgegen. Gleiches gilt für YouTube unter youtube.com/lostlevels. Wenn ihr uns nicht eh schon dort guckt, findet ihr unseren Kanal. Wir haben da gerade 165 AbonnentInnen, glaube ich. Da geht noch ein bisschen mehr, glaube ich, aber auch wenn es 167 werden, Ende 2026 ist auch geil. So über 100 Leute. Wie du immer wieder gerne sagst, muss ich mir vorstellen, dass da über 100 Leute, über 150 Leute irgendwo draufgeklickt haben.
Ja.
Das ist schon nicht ohne heutzutage. Es gibt genug Konkurrenz in diesem Brit, sage ich mal, im Games-Bereich. Deswegen danke auf jeden Fall dafür. Und wenn ihr aber sicherstellen wollt, dass ihr nichts verpasst, gerne natürlich auf Abonnieren klicken bei YouTube und auf die Glocke. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, sobald ein neues Video erscheint. Sonst findet ihr natürlich alle unsere Episoden auch auf lostlevels.de und alle Abo-Möglichkeiten, also Podcast und YouTube und auch unseren Discord, findet ihr unter lostlevels.de/subscribe. Und auf Blue Sky bekommt ihr auch immer nur die aktuelle Ankündigung, hey, es gibt einen Podcast. Und was wir so gespielt haben in diesem Podcast. Mehr nicht. Let's be real. Wir sind alle sehr beschäftigt.
Naja, aber du machst doch schon immer die Links zu den Spielen drunter,
das
oder?
Stimmt.
Das ist doch
das stimmt.
Das Service.
Service. Ja, ein bisschen Service ist dabei auf jeden Fall. Genau. Ja, Christina, wo können sich die Leute von dir Service abholen im Netz?
Gar nicht.
Aber naja, dein Newsletter zum Beispiel ist doch schon ein Service auch.
Ist er das? Also
ja, voll.
Meine Meinungen findet man fast überall unter @chrissykills.
Sehr schön. Mich findet ihr im kompletten Netz unter Zanderbird, Z-A-N-D-T-E-R-Bird, wie der Vogel. Wie immer natürlich auch vielen Dank an Pete Elektro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auf YouTube unter seinem Pen and Paper Rollenspielkanal. Wie passend heute, mit Vorteil. Wir sagen danke fürs Hören und gucken, bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.